Ich danke dir, dass wir jetzt mit dir rechnen dürfen, mit deiner Gegenwart. Ich danke dir, dass du weltweit auch deine Gemeinde durch dein Wort triffst, dass du durch dein Wort auferbaust. Dein Wort ist die Speise für unser Herz. Wir danken dir noch für diese Gelegenheit, auch hier oben in aller Ruhe und Stille, und bitten dich auch, segne jetzt die Kinderarbeit, bewahre alle miteinander in diesem Haus. Gepriesen sei dein Name. Amen. Wir haben heute Morgen ein Thema im Rahmen des Gesamtthemas: Glaube an Gott, den Vater, den Erlöser und den Heiligen Geist, das uns mit der Frage des Glaubens konfrontieren soll. Es ist ja aufgrund einiger Aussagen der Bibel das Entscheidendste, was da durch Glauben, im Glauben, mittels des Glaubens geschehen kann. Denken Sie nur mal jetzt spontan an einige dieser biblischen Aussagen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Dir geschehe nach deinem Glauben. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er sei, und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein. Aber was ist das eigentlich, Glauben? Da hat mal ein Lehrer in einer Religionsstunde den Kindern gesagt, ich weiß jetzt nicht, in welcher Stufe: ich glaube nur, was ich sehe. Und da hat ein Kind gesagt, dann haben sie keinen Verstand. Denn den kann man ja auch nicht sehen. Also so kurzschlüssig von einem Pädagogen und so köstlich von einem Kind. Ein anderer Bruder hat mir, aus der DDR stammend, aus den damaligen Zeiten unter der Regie der SED Folgendes erzählt. Sein Kind wurde von einer Lehrerin, das war in der Grundschule, aufgefordert, den Gott, an den es angeblich glaubt, vorn an die Tafel zu malen. Merken Sie mal, wie grausam Pädagogen sein können, wenn die mit einer psychischen Gewalt Kinderherzen zerstören. Und dann hat Gott dem Kind Gnade geschenkt. Hat der Lehrerin gesagt, dann müssen Sie mir schon goldene Kreide geben. Da war die Lehrerin so perplex, wusste keine Antwort, hat das Kind in Ruhe gelassen. Glaube auf verschiedenen Ebenen, Stufen, in vielfältigen Beziehungen des Lebens. Wir müssen aber fragen, was ist denn eigentlich Glaube? Ich will nochmal daran erinnern, drei Offenbarungsebenen, es ist immer wieder wichtig, das auseinanderzuhalten. Die erste ist die Schöpfungsebene. Davon haben wir viel gehört in diesen letzten Tagen. Die Wunderwerke Gottes im Mikro, im Makrokosmos. So vieles ist mir dabei auch wieder neu aufgegangen. Etwas Wunderbares. Wir sollen dadurch dem Schöpfer die Ehre geben. Allerdings, das habe ich auch Bruder Kring nochmal gesagt, gibt es Grenzen, denn diese Schöpfung wird vergehen. Und ich musste daran denken, als er dieses wunderbare Thema der Spinnen hatte, mit den Dias, die vielfältigsten, schönen Spinnenarten dargestellt, und es dennoch nicht gelungen war, am Ende des Vortrags zwei Mädel davon zu überzeugen, dass die Spinnen doch etwas Schönes, Gutes seien, die man lieben könne. Die andere Seite ist ja eben auch da, dass diese Spinnen Insekten töten. Und in diesem Kosmos, der noch unter dem bösen Äon steht, hat noch der Fürst und Gott dieser Welt auch das Sagen. Und alles, was mit Todesprozessen in der Natur zusammenhängt, weist darauf hin, diese Schöpfung vergeht. Das müssen wir auf dieser Ebene im Auge behalten. Und uns hat der Herr, das ist schon die nächste, und zwar die höchste Ebene, verheißen, dass er durch die Gemeinde die ganze Schöpfung einmal zurechtbringt. Kennen Sie diese Stelle in Römer 8? Die ganze Schöpfung wartet, worauf? Auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Diese Schöpfung seufzt, sie liegt in Geburtswehen. Und erst wenn die Erstlinge aus aller Kreatur, das ist die Gemeinde, die Ekklesia erwählt vor Grundlegung der Welt, ehe etwas Geschöpfliches war, wenn die zurechtgebracht ist, kann Israel drankommen, die Völkerwelt und schließlich die ganze Schöpfung. Das ist die Glaubensebene, von der wir sprechen, und dazwischen liegt noch die Ebene der Offenbarung auf der Grundlage des Gesetzes im Alten Testament und der Gebote. Das ist primär Israels Offenbarung zunächst, aber auch Israel muss den Messias erkennen. Denken Sie also immer wieder an die drei Schöpfungsebenen, und wir wollen uns mit der Ebene beschäftigen, die das Glaubensmoment von der Schrift, vor allen Dingen im Neuen Testament her bezeugt, uns offenbaren möchte. Glaube, ja. Da habe ich mal ein Gespräch zwischen einem Vater und einem Sohn mit angehört. Der Vater wollte irgendetwas von dem Jungen und der Junge sagte, ah, Vati, ich glaube. Und da unterbrach der den ganz abrupt. Ich will nicht wissen, was du glaubst. Ich will wissen, was hier Tatsache ist. Ja, hat es denn der Glaube nicht mit Tatsachen zu tun? Freilich nicht primär mit irdischen, sondern mit denen, die himmlischer Natur sind. Und das kann man nun mal nicht erfahren durch die Sinne. Wenn Paulus in Epheser 1 darum bittet, dass wir erleuchtete Augen unseres Herzens bekommen sollen, um ihn, den Vater selbst, kennenzulernen, dann kann das nur durch den Glauben in Verbindung mit seinem Wort geschehen. Selbst Visionen können das nicht eröffnen, das sind immer Bilder von diesem Kosmos. Gott hat ja früher manchmal und auf mancherlei Weise geredet, zuletzt aber sagt der Hebräerbrief, wodurch? Durch seinen Sohn. Welche Art des Glaubens finden Sie denn wohl unter den Menschen am meisten verbreitet? Ich würde Sie gerne mal fragen, aber ich gebe doch selber die Antwort. Ich denke, es ist die Leichtgläubigkeit. Und unsere Menschen der Gegenwart, die nicht mehr glauben, wie die Schrift sagt, das ist ja auch eine Stelle, wer glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibes sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen, das ist eine ganz andere Sache. Da lese ich in der Zeitung, da fallen Hunderte von Menschen darauf rein, wie ein angeblicher Geldanlageberater ihnen gewaltige, hohe Zinssummen verspricht. Und stimmt nicht. Betrüger. Wie fallen die Menschen heute rein auf so manches Angebot in unserer Gesellschaft, wenn es nur darum geht, dass die Bedürfnisse der Menschen befriedigt werden? Und im religiösen Bereich ist das genauso. Christus warnt selber vor Verführung und am Ende der Tage heißt, hier ist Christus, da ist Christus. Was wird uns alles angeboten? Da kriege ich von einem bekannten, lieben Bruder, der auch Pädagoge war in der Lehrerausbildung, ein Heftchen von dem sogenannten Heimholungswerk. Da gibt es eine Prophetin, die in Würzburg sitzt und spricht immer von dem Christus. Aber wenn man genau hinhört, ist das nicht der Christus der Bibel. Wie viele Menschen fallen darauf rein, auf dubiose Angebote? Hier hat mir gestern noch jemand erzählt, die Betreffende hatte eine Nachrichtensendung gehört, dass die Amerikaner uns, den Deutschen, böse sind, so möchte ich es mal formulieren, weil wir diese angebliche Kirche Scientology hier dulden. Wie viele junge Menschen sehen sich Filme an von dieser angeblichen Kirche, bei denen es primär um wirtschaftlichen Profit geht. Leichtgläubigkeit. Die Bibel warnt davor. nicht jedem zu glauben, selbst bis hin zu denen, die den Namen Jesu im Munde führen oder sogar Christus bringen. Paulus warnt sogar die Korinther, es war eine charismatische Gemeinde im zweiten Brief. Ich fürchte um euch, dass so wie die Schlange Eva euch verführt hat, ihr verführt werdet und ihr einen anderen Geist und einen anderen Jesus empfangt. Wir müssen prüfen, wird denn heute wirklich der Jesus der Bibel, der gekreuzigte und auferstandene Christus verkündigt? Oder andere Bereiche des Glaubens. Der Aberglaube ist am weitesten verbreitet. Mit okkulten, spiritistischen Phänomenen. Ich habe jetzt gelesen, dass jeder zweite Deutsche das Horoskop liest und für sich daraus Konsequenzen zieht. Das ist doch erschütternd. Astronomie ist etwas anders als Astrologie. Und ich habe selber als junger Lehrer eine Erfahrung gemacht mit jemandem, der aktiv Horoskope gestellt hat. Das hat mir der Bürgermeister, als ich mich vorstellte, erzählt. Und ich sah diesen Jungen da vor mir sitzen und musste immer wieder daran denken. Der Vater stellt das große Horoskop. Da heißt es, die Tochter wird an diesem Tag irgendwie zu Schaden kommen. Und dann haben sie versucht, die Tochter zu bewahren, wie ihren eigenen Augapfel. Aber abends, es war nach dem Krieg, als die Familie feststellte, es gibt keine Butter, wollten sie das Kind nun doch noch zur Molkerei schicken, in den Nachbarort. Das Kind macht sich zu Fuß auf. Dann kommt ein LKW-Fahrer, sie winkt, der Betreffende nimmt das Kind mit, aber nicht vorn im Führerhaus, sondern hinten auf dem Anhänger. In dem Ort, wo die Molkerei war, will der einen Jux machen, ein Stückchen vorbeifahren, das Kind kriegt einen Schrecken, springt runter, kommt unter den Anhänger tot. Mit dem Glauben ist so, euch geschieht nach eurem Glauben, oft auch im negativen Sinne. Wer sich bewusst auf den Aberglauben stützt und stürzt, muss auch mit negativen Konsequenzen rechnen. New Age, Esoterik sind Begriffe, die wir alle kennen. Da geht es um Selbsterlösung. Du musst nur dein Bewusstsein ändern. Und schon bist du ein veränderter Mensch. Der biblische Glaube sagt, du musst erst das andere Sein erfahren. Dann kannst du dein Bewusstsein verändern. Wir müssen versetzt werden aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dann aber, ich will noch ein paar Arten des Glaubens, die Sektorenglauben oder Teilaspekte beinhalten, kurz skizzieren. Da gibt es viele, die haben einen Kopfglauben. Alles hier oben drin gespeichert. Die wissen alles. Hat mal ein Bruder gesagt, das sind solche, die haben Hutgröße 80 und Schuhnummer 20. Verstehen Sie, was damit gesagt werden will? Die haben keine klaren Proportionen. Und ich weiß auch, vieles im Kopf gespeichert und wenn es um die Umsetzung in die Praxis geht, das ist das Fragezeichen. Sicher ist die Erkenntnis immer das Erste. Und unser herrlicher Stand in Christus, er muss uns bewusst sein, dann würdig zu wandeln, dieser Berufung ist das Nächste, die Praxis. In Verbindung damit gibt es den Buchstabenglauben, vor dem Paulus in 2. Korinther 3 warnt, der Buchstabe tötet. Ich kenne Menschen, die sich so am Buchstaben festbeißen. Sicher sollen wir forschen, das tue ich auch. Aber wenn der Buchstabe, dieses Detail, das Ganze, die herrliche Erlösung aus dem Gesamtkonzept bringt, wird es kritisch. Da haben wir zwei studiert, ach, da war im Hebräischen so ein Pünktchen. Und dann ging es um dieses Pünktchen. Hinterher stellt sich heraus, es war nur ein Restbestand von einer Fliege. Bitte, verstehen Sie, es wird kein Tüttelchen vergehen. Aber es wird an dem Extrembeispiel deutlich, wie man sich manchmal um zehntrangige Fragen streiten kann. Buchstabenglaube. Dann gibt es einen Gefühlsglauben. Es gibt also Menschen, die nur dann glauben, wenn sie so eine Hochstimmung haben. Nicht nur Frauen, auch Männer. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ich habe einen Bruder kennengelernt, der in meinem Haus wohnte. Er geriet in eine extreme charismatische Richtung. Der hat also immer nach einem Erlebnis getrachtet. Und als das nicht kam, Ich konnte zu ihm reden, er hat nicht mehr den Glauben praktiziert, hat er sich das Leben genommen. 4 kleine Kinder zurückgelassen. Es geht nicht primär um Gefühle, auch nicht um einen Wunderglauben. Ich habe mal hier jemanden in der Freizeit gehabt und wir hatten abends den Gemeinschaftsabend. Dann wollte er uns total umfunktionieren. Ihr sitzt alle so ruhig da, jetzt muss Power her. Ja? Und in jeder Stunde müssen Zeichen und Wunder passieren. Dann habe ich den Leuten gesagt, dann könnt ihr jetzt nach Hause fahren. Sie auch? Was ist denn das größte Wunder? Sind das die am Körper Erlebten? Das ist eine Akzentverlagerung. Ich habe auch Heilungswunder erlebt. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das entscheidende, größte Wunder ist, wenn Christus aus dem todgeweihten Menschen einen neuen Menschen macht. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das größte Wunder ist, wenn der alte Mensch im Tode gehalten werden kann, wenn du dich nicht mehr ärgern brauchst. Aber an die Wunder denken die meisten gar nicht. Die Veränderung des Wesens, das ist das Wesentliche. Dann gibt es den Traditionsglauben. Johannes Kapitel 8, da sagt der Herr Jesus den an ihn Glaubenden bereits: Wenn ihr an meinem Wort, an meiner Rede bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dann sagen die, wir sind nie jemandes Knechte gewesen, wir sind Abrahams Kinder. Traditionsglaube. Ich habe mal mit dem Katholiken gesprochen und dann sagt er, aber ich bin katholisch, Schluss, aus. Wie viele Menschen verkriechen sich hinter ihrer Konfession und Denomination? Die haben einen gefärbten Glauben. Es gibt in allen Konfessionen Christen. Aber sehen Sie mal, all die vielen Namen bezeugen doch, dass irgendwo was dazukommt. Nenne ich mich Neuapostolische Gemeinde, dann muss ich damit rechnen, dass erst ein Apostel durch Handauflegung mir den Geist vermittelt. Nenne ich mich Adventist, dann bin ich doch der Meinung, dass das Sabbathalten heute für uns das Entscheidende ist. Ich habe das in dem Buch der Gründerin nachgelesen. Letztlich entscheidet vor dem Gericht, ob wir einen Sabbat gehalten haben oder nicht. Und so gibt es so viele traditionelle Auffassungen, Christus und. Sicher sagen sie alle, wir glauben an Christus, aber hast du den Geist so empfangen wie ich? Hast du so ein Erlebnis gehabt? Habt ihr auch die Fußwaschung? Kleidest du dich auch so? Und jetzt könnten wir fortfahren. Dieses kleine Und rückt unmerklich in den Mittelpunkt und begründet den Glauben einer Konfession. Das kann bis dahin gehen, wo klar stehen die biblischen Gemeinden. Ich war zum Schluss bei uns in der Heimat in einer Baptistengemeinde. Dann doch nachher die Taufe als das Entscheidende ansehen. Ich als Nicht-Baptist musste erst eine lange Zeit warten, bis ich überhaupt mal auf die Kanzel dort durfte. Bitte, liebe Geschwister überall. Meine Frau kam ja von dort her. Deswegen die Formel, die uns ein Bruder mal nannte, einige kennen das schon, der hier war, sagte, ich bin Mennonitobaptist. Und dann gibt es noch Esten. Und ich sage manchmal den lieben Geschwistern, meint ihr denn, wenn wir mal vor dem Bema Christo erscheinen werden, dann wird der Herr sagen, Entschuldigung, jetzt nenne ich mal die Methodisten. Ach, ihr lieben Methodisten, kommt schon mal gleich rechts raus. Nicht das, dass wir sagen, Bruder Strohbeck, ich habe die Methodisten genauso lieb wie alle anderen. Aber da geht es um ganz andere Dinge. Also auch nicht der Traditionsglaube. So, genug der verschiedenen Glaubensarten. Es ist immer wichtig, dass wir mal an so Negativbeispielen uns erinnern, was nicht das Eigentliche ist. Was ist es denn nun? Wir wollen nochmal darüber nachdenken. In Römer Kapitel 10, Vers 17 wird uns ja gesagt, wie der biblische Glaube entsteht. Und ich will diese Stelle uns nochmal vorlesen und daran auch einiges deutlich machen. Also ist der Glaube oder kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Glaube entsteht dadurch, dass von der Kanzel, dem Katheter her, das Wort des erhöhten Christus gebracht wird. Und im weiteren Zusammenhang wird ja deutlich, dass nur die glauben können, die ein vollmächtiges Wort hören. Und da muss, das ist für mich typisch bei der Lydia, der Herr das Herz öffnen. Liebe Geschwister, wir tun heute in so vielen Bereichen des Christentums so, als ob wir über den Glauben verfügen können. Wenn wir nur beten, wenn wir nur alles richtig machen, wenn nur bestimmte Methoden praktiziert werden, dann holt man aus Amerika jemanden her, der die größte Kirche dort hat, wie so Gemeindewachstum entsteht. Und es sind oft nur menschlich, methodische, am modernen Management gemessene Praktiken. Es kommt niemand, hören Sie genau hin, zum Sohne, es ziehen denn der Vater. Es liegt nicht in unserer Verfügungsgewalt. Und all die Männer Gottes in Hebräer 11 waren keine Glaubenshelden von sich aus. Sie haben alle reagiert auf den Anruf Gottes. Wenn Gott ruft, wenn sein Wort kommt, dann kann der Mensch sich öffnen, er kann sich auch verschließen. Darum darf ich mal fragen, was der bekannte Psychologe, Verhaltensforscher Konrad Lorenz gesagt hat, hören ist nicht gleich hören. Das weiß ich vom Unterricht. Da stellen einige ihre Ohren auf Durchzug ein und sie haben vorbeigehört. Darf ich mal fragen, hören Sie richtig? Hören ist nicht immer gleich hören. Zweitens, wenn Sie hören, müssen Sie noch gar nicht unbedingt verstehen. Das kann im Glaubensbereich nur der Heilige Geist wirken. Wie oft hören manche etwas ganz anderes heraus aus einer Predigt, als das, was ich eigentlich vermitteln möchte. Und verstehen heißt noch lange nicht, sich mit dem Worte Gottes identifizieren, eins machen. Ich kann das alles wiederum im Kopf haben, aber mit dem Herzen wird geglaubt, das steht in Römer 10, Vers 10. So du von Herzen glaubst, also nicht im Gefühl, nicht mit dem Verstand allein, sondern mit dem Herzen, im Innersten des Wesens unseres Seins, im Geist fängt Gott an. Und wenn wir uns so identifizieren mit dem Wort des Gottes, ist Entscheidendes getan, aber dann kommt noch eine Konsequenz. Sich damit einverstanden erklären, identisch erklären, bedeutet noch lange nicht, das auch umsetzen in die Praxis. Und wer das tut, muss den letzten Schritt bedenken, Beständigkeit. Die ersten Christen blieben beständig. Nur so kommt es zu diesem Glauben, den die Schriften meint. Und das ist ein ganzes Dabeisein, auch unseres durch den Heiligen Geist erleuchteten Verstandes. Es geht nicht so wie heute in vielen Praktiken, dass Menschen in einen Trancezustand fallen, nicht mehr dabei sind und meinen, das wäre der Heilige Geist. Das stimmt nicht. Hellwach sind die Menschen dabei, denn dann geht es um die Sünde. Dann geht es um Ich-Erkenntnis. Möchte Gott uns schenken, dass wir eine klare biblische Schau bekommen. Und dann appelliert Gott primär an den Willen, der durch den Heiligen Geist, durch das Wort, durch Christus befreit sein muss. Wer den Willen Gottes tun will, nicht wer ein schönes Gefühl hat, ein rosarotes Gefühl in der Magengegend, sondern wer den Willen Gottes tun will, der wird inne werden, ob diese Lehre das Wort Gottes von Gott ist. Ich habe in manchen Gesprächen gesagt, lieber Freund, du redest von der Ecke da hinten, die ist eigentlich dran, nämlich wie dein Verhältnis zu Sünde und Gott ist. Die vielen intellektuellen Fragen lenken oft nur ab. Wenn der Jesus mit Menschen in Berührung kam, dann ging es immer um die entscheidende Frage, was bindet dich? wo steckt Sünde und wie kannst du den Heiland und Erlöser erfahren? Ich habe ja diese Geschichte erwähnt, wo ich während der zweiten Staatsprüfung das Thema angeboten bekam, Zachäus muss in diese Gesellschaft integriert werden und es ging nur um die soziale Ebene. Da habe ich gesagt, da steht doch, dass dieser Zachäus mit Gott in Ordnung kommen wollte. Das ist doch das entscheidende Problem. Unser Verhältnis zu Gott und nicht ein soziales Evangelium nur. Das ist der ganz große Betrug heute. Ich war gestern Abend zu einem Dienst in Birkenfeld, junger Erwachsenenkreis, da kam jemand auf mich zu. Ich hatte mich vorgestellt, dass ich in der Pädagogik tätig war. Ja, er studiert jetzt Pädagogik. Der dortige Professor für Religionsdidaktik lehnt alles ab, was mit Jesus als dem Gottessohn zusammenhängt. Und er hat es gewagt, ihn zu hinterfragen. Da wäre der bald nicht zu seinem Schein gekommen. Stellen Sie sich das mal vor. Wenn einer also fragt, gar nicht belehren, wie ist denn das mit dem Jesus, mit dem Sohn Gottes? Und der sagt, ach, Sie sind ein armer Mensch, wenn Sie sowas noch glauben. So erschütternd ist das heute. Nein, es geht um die ganz klare Frage, ob wir uns diesem Herrn, der für uns gestorben ist, am Kreuz auf Golgatha ausliefern. Und nun, wer das tut im Glauben. Wir haben heute Morgen in der Gebetsgemeinschaft ein Wort aus Epheser Kapitel 3 gehört. Da bittet der Apostel Paulus in diesem zweiten Gemeindegebet darum, dass der Christus durch den Glauben eure Herzen bewohne. Vers 17. Die meisten Verkündiger heute kennen nicht mehr das Geheimnis, und das hören wir auch kaum, wir in Christus und er in uns. Achten Sie mal darauf. Wir müssen alle irgendwas tun, was erleben, hin zu diesem Jesus. Aber unsere Stellung, die wir in Christus haben, bereits schon über dem ganzen Kosmos, mit ihm gekreuzigt, begraben, auferweckt. Unser Leben ist verborgen mit ihm, sodass wir diese Stellung haben. Das hört man kaum noch. Oder übertreibe ich oder untertreibe ich? Und dann Christus in uns, das Geheimnis, von dem Paulus spricht, ist den meisten unbekannt. Sehen Sie mal, wenn Sie an Jesus glauben, der irgendwo ferne ist, dann haben Sie nicht viel mehr als die Jünger auch vor Pfingsten. Am Kreuz verließen übrigens alle ihn, nur der Johannes folgte von ferne. Die haben gewaltige Zeichen und Wunder erlebt. Das hat sie nicht letztlich zum Glauben geführt. Es geht ums Kreuz. Wir dürfen Zeichen und Wunder erleben, aber nur die Kreuzesbotschaft mit dem Christus in uns, dem auferstandenen Herrn, bringt uns zu einem neuen Leben. Ich sage es nochmal, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Und Petrus sagt in 2. Petrus 1, in den ersten Versen, wir sind der allergrößten Verheißungen teilhaftig geworden. Und wissen Sie, was das ist? Der göttlichen Natur teilhaftig. Weil wir Kinder und Söhne Gottes sind. Das können Sie nur im Glauben erfassen. Christus bewohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Und da gibt es natürlich ein Wachstum. Im Griechischen gibt es auch verschiedene Präpositionen, die das bezeugen. Epi heißt an. An Jesus Christus glauben. So fängt es an. Das Es hinein in ihnen ist schon ein Schritt weiter, in die innigste Beziehung. Und Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, was ich nun lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Nicht mehr ich, also mein alter Mensch. Christus lebt in mir. Liebe Geschwister, das wünsche ich Ihnen. Wenn der Auferstandene selber in Ihren Herzen Wohnung gemacht hat, dann haben wir die Quelle einer Kraft, die unversiegbar ist. Dann kann auf dieser Grundlage Paulus sagen, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der gesunden Vernunft. Wir brauchen dieses geistliche Wachstum. Und ich komme nochmal auf Epheser 3 zurück, Vers 17. Christus soll durch den Glauben unsere Herzen bewohnen. Mich fragte gestern ein junger Bruder, den ich hier auch mal auf der langen Steinbacher Höhe kennengelernt habe. Er ist seit Jahren mit mir verbunden. Damals, als er hier erschien, ich weiß nicht wie heute, es war glaube ich auch eine Familienfreizeit, da war der 15 Jahre alt. Er kam gleich zu mir, gell, wir sagen doch du miteinander, ich gehöre zu den Funkern. Da sagt auch jeder gleich du, so war der spontan auf mich zugegangen. Klar, gar kein Problem für mich. Aber er hat wirklich im Glauben zugenommen, aber er fragte, wie ist denn das manchmal? Ich bin ein Kind Gottes und dann doch versagen wieder. Das ist wohl die Hauptnot derer, die nun auf dem Wege sind. Ja, es ist eben nicht so, wenn einer zum Glauben kommt, auch ein junger Mensch, dass er sofort, wenn er vorher in Mathematik eine 5 hatte, im nächsten Zeugnis eine 1 hat. Oder meinen Sie, das wäre dann so? Oder dass ein junger Mensch oder überhaupt immer, er sofort seine sexuellen perversen Probleme gelöst bekäme. Das ist ein Prozess. Und darum dieses Bewohnen, das möchte ich nochmal etwas näher darstellen. Da hat einmal Pastor Dollmann das beschrieben anhand eines Beispiels. Er hatte einen Arzt kennengelernt, der aus ganz ärmlichen Verhältnissen stammte. Und es war noch zu einer Zeit, da jeder Student sein Studium selber finanzieren musste. Und dann hat die Mutter von morgens früh bis in die Nacht hinein geschuftet, um dem Jungen das Studium zu ermöglichen. Eine Putzstelle angenommen und wer weiß, was noch alles getan. Nun hat der Junge das Studium absolviert, er ist Arzt und lernt eine Frau aus einem ganz anderen Milieu kennen. Nun hat er ein bisschen Sorge, was wird denn diese Frau angesichts meiner Mutter, die aus ärmlichen Verhältnissen kommt, wohl denken und wie wird er sich verhalten? Er hat seiner Mutter diese Beziehung verschwiegen. Die beiden heiraten, ohne dass die Mutter davon Kenntnis hat. Bald aber schlägt dem Jungen das Gewissen. Wir hatten inzwischen ein schönes Haus gebaut. Und dann sagt er zu seiner Frau, hör mal, du hast so viel Arbeit jetzt, da waren Kinder da. Ich mache dir den Vorschlag, dass wir da so eine Putzhilfe ins Haus holen. Einverstanden? Ja. Und dann hat er seine Mutter ins Haus geholt, oben unter dem Dach einquartiert, ihr dort ein Stübchen verschafft und dann hat die Frau in dem Haus vieles tun können. Aber eines Tages, es ließ sich ja nicht verschweigen, kam es nun doch heraus, die fragte die Frau den Mann, na, sag mal, du hast da so doch ein Verhältnis zu dieser Putzfrau, was ist denn das eigentlich? Und dann hat das ihr offenbart. Und dann sagt die Frau, warum hast du mir das angetan? Warum hast du mir denn diese Mutter verschwiegen? Sie war nämlich gar nicht so ablehnend. Und dann kam es wirklich zu dieser verwandtschaftlichen Beziehung, wie es nötig war. Dann durfte die Mutter in alle Räume, durfte teilhaben am Leben der jungen Familie. Dieses Beispiel benutzt nun der Pastor Dollmann, um zu sagen, wir machen es mit dem Heiligen Geist so wie dieser Arzt mit seiner Mutter. Der Heilige Geist, der lebt da irgendwo in einem Dachkämmerchen, ich sage es jetzt nochmal in diesem Bilde, eingesperrt. Er darf aber nicht überall hin. Und das ist das eigentliche Problem. Voll Geistes werden ist letztlich die Frage, ob Christus in unserem Leben die Herrschaft bekommt. Ob er alle Bereiche unseres Herzens einnehmen darf. Ich sage mir das selber immer wieder. Oder gibt es da noch so Stübchen, Geheimecken, wo wir sagen, darüber verfüge ich allein. Das ist oft die Not. Und dieses ichhafte Denken, wir wollen doch noch die Herrschaft haben, bringt uns dann leider nicht in das, was Epheser 5 erwartet, werdet voll Geistes oder erfüllt mit Geist hinein. Viele denken dann so, naja, wenn ich alles abgebe, dann gibt es ein armseliges Leben. Gerade noch hier mit einem Vater gesprochen, dessen Sohn in Problemen lebt, der weiß um den ganzen Weg. Er möchte aber über all die Momente seines Lebens die Beziehungen selber verfügen. Oder wie jener, der zu Pastor Busch kam und sich erst im hohen Alter bekehren wollte, er merkte, es ist eigentlich jetzt dran. Er sagte, ich will erst etwas vom Leben haben, dann. Wissen Sie, was der Pastor Wilhelm Busch geantwortet hat, junger Mann, was vom Leben, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Etwas vom Leben, ich will das Leben. Und das ist nur in der Fülle des Christus möglich, dass Christus durch den Glauben unsere Herzen bewohne. Und Glauben heißt hier so viel wie Vertrauen. Und auf diesen Aspekt will ich jetzt weiter eingehen. Liebe Geschwister, die Gemeinschaft mit Christus ist eine Liebesbasis. Wenn wir versetzt sind, nach Kolosser 1, aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe, dann haben wir nicht mehr den Despoten, Tyrannen, den Verführer, den Lügner und Mörder von Anfang an als Herrn, sondern wir haben Jesus Christus. Er zwingt niemanden. Wir können den Heiligen Geist dämpfen und betrüben. Gott lässt uns unsere Freiheit. Er möchte lauter Freiwillige. Das hat ja den Napoleon so fasziniert. Der sagt, auf Befehl hin kann ich Tausende von Soldaten mobilisieren. Und doch kam er nachher in große Krisen. Und dann wundert er sich, wie dieser Nazarener so viel freiwillige Nachfolger hat. Tja, weil die Liebesbasis die Beziehungsebene darstellt. Ich habe es hier schon oft erwähnt, was der Bruder Heller dann gesagt hat. Wir dürfen dann alles, noch einmal, wir dürfen alles, zum dritten Mal, wir dürfen alles, wissen Sie, wie es weitergeht, um Jesu Willen lassen. Ich weiß, das sagt sich leichter, aber es kann nur auf der Liebesbasis geschehen. Wenn wir das Bessere, das Herrlichere kriegen, lassen wir gern das andere. Und damit muss der Blick aufwärts gerichtet werden, zu dem, der uns erlöst hat, der uns liebt, der in uns lebt, der uns ständig führen und leiten möchte. In Hebräer 12, Vers 2a heißt es, wir sollen wegsehen von all dem, was uns umgibt, auf den Urheber oder Anfänger und Vollender des Glaubens. Nur so werden wir dann auch frei von den Belastungen und Beziehungen. Ich sage es immer wieder und auch hier, was wir anschauen, auch nicht nur mit den Sinnen, sondern auch innerlich. Anschauung ist ja ein Prozess der Verinnerlichung. Wir haben in der Pädagogik immer wieder über die Anschauung gesprochen. Letztlich ist das ein entscheidender Vorgang des inneren Bewältigungsprozesses dessen, was wir erlebt und erfahren haben. Was wir anschauen, das prägt uns. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Und ist klar, wer stundenlang vorm Fernseher sitzt oder wie die amerikanische Statistik nachgewiesen hat, dass ein schon etwa 14-jähriger Junge, wenn er an dem Fernseher sitzt, tausende von Krimifällen erlebt hat. Das prägt doch so einen jungen Menschen. Wir fragen uns dauernd, warum die Gewalt in den Schulen in unserer Gesellschaft zunimmt. Es gibt Psychologen, die sagen, nein, das alles hat eine Funktion des Kompensierens, des Ableitens. Dem kann ich mich nicht anschließen. Und wenn jetzt die zunehmende Computerisierung noch dazu kommt, sich einklinken in Internet, dann kann ich surfen, wo ich will, kriege sofort Pornoinformationen. Selbst okkultes, spiritistisches wird da angeboten. Liebe Geschwister, ich sage in diesem Zusammenhang, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass der Fürst und Gott der Welt vorbereitet das Eintreten, das Auftreten des letzten Weltenherrschers. Das ist der Gesetzlose. Genau wie bei Hitler. Der hat nicht erst die Gesellschaft total umfunktionieren müssen. Der kam in eine vollbereitete gesellschaftliche Situation hinein. Sicher hat er dann das meiste durch seine Propaganda gemacht. Darum ist der Blick, die Blickrichtung so entscheidend. Kolosser 2, Vers 10 weist darauf hin, dass wir in Christus ja bereits schon zur Fülle gebracht sind. Ich habe die Stelle schon erwähnt. Darum sollen wir sinnen und trachten nach dem auch, was droben ist. Oder 2. Korinther 3, Vers 17 und 18, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ihn anschauend werden wir verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Sie möchten alle herrlicher werden, nicht? Von innen heraus schöner. Ja, das möchte Gott uns schenken. Darum schauen Sie nicht, ich will noch mal so ein paar negative Blickrichtungen auch hier einblenden, schauen Sie nicht ständig zurück, ach, war das mal schön, damals. Ich weiß, mein erster Schwiegervater war Offizier im Kaiserreich gewesen. Er war weit über 80 Jahre alt. Er saß oft in der Ecke, depressiv. Aber wenn ich ihn mal ansprach, wie war denn das da unter den Linden? Parade. Ach, dann war der Mann da. Ständig zurückschauen bringt nichts. Wir sollen die Vergangenheit göttlich bewältigen. Dann können wir auch sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen herrlichen Namen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dann geht es um seine Verherrlichung. Oder der andere falsche Blick ist der um uns. Wir leben in einer Gesellschaft, wo schon in der Pädagogik immer wieder eine linksorientierte Emanzipation verkündigt wurde, und es hieß jetzt mal im Sozialismus, übertrieben gesagt, wenn wir die Gesellschaft verändern, aus einer Zwei-, Drei-Klassengesellschaft nur eine Klasse formen, dann wird ein neuer Mensch da sein. Immer wieder, wenn die Verhältnisse sich verändern, dann. Utopie. Wir wissen ja, wie der Mensch in den ehemaligen Ostblockländern sich verhält. War kein neuer, anderer Mensch, ein Egoist. Nicht ständig um uns schauen, auf die Verhältnisse, das prägt uns dann auch. Ich weiß, das kann manchmal zwingend werden, wenn man im Beruf unter Stress steckt oder einen schaurigen Chef hat oder manche Verhältnisse uns so negativ prägen wollen, dann ist es wichtig, dass wir sagen, Herr Jesus Christus, in dir bin ich frei und erlöst. Ich werde morgen während des Gottesdienstes noch auf diese Frage eingehen, wovon und wozu wir erlöst sind. Also da nicht ständig um uns schauen, aber auch nicht in uns. Wie viele Menschen kommen nicht los von dem Blick in die eigene Psyche? Sind schon Nöte. Ich habe manches seelsorgliche Gespräch gehabt mit Menschen, die da psychisch krank sind, weil sie dauernd mit ihren eigenen Problemen im emotionalen oder auch im Verstandesbereich zu tun haben. Das ist schon eine Not, wenn die Gedankenmühle nicht mehr abzustellen ist. Wenn die Gefühle so negativ sind, dass alles nur destruktiv beobachtet wird und die eigene Kritik dann auch so schlimm wird. Denn nur was in uns drinnen ist, kommt letztlich heraus. Das weiß man ja heute von der Informationstheorie, vom Computerwesen, Input, Output. Nur was ich reinstecke, kommt raus, und was drinnen ist, kann entsprechend dann durch den Rechner verarbeitet, bearbeitet werden, können die Daten erfasst werden, und dann kriege ich am Ende eines Computerprogramms ein Ergebnis. Das ist in unserem Innersten nicht anders. Darum lassen sich prägen von Christus. Ist eine Not, wenn Menschen immer wieder auf ihr eigenes Ich zurückgreifen müssen. Bekennen Sie mal, Römer 10, Vers 10, und das möchte ich an dieser Stelle schon sagen. Bekennen Sie mal das Heil in Christus. Da steht doch, wenn du vom Herzen glaubst, bist du gerecht. Wenn du mit dem Munde bekennst, wirst du errettet. Denn das selig heißt so viel wie errettet werden. Ich spreche mit Menschen und sie sagen, ja, ich glaube, und dann aber, und dann kommt doch wieder, immer wieder dieselbe Litanei. Das ist eine Not. Ich überhebe mich nicht, ich weiß, was das für Probleme sind. Also, der Blick in uns bringt nichts. aber auch ein optimistischer Blick nach vorn nicht. Die Politiker, die in unserer Gesellschaft in führenden Funktionen stehen, die müssen vor allen Dingen vor Wahlen immer wieder sagen, dann wird's besser. Wenn dann. Immer wieder nach vorn den Blick ausrichten, aber wir haben den Eindruck, es wird nicht besser. Es ist schon nicht schlecht, wenn einer mehr optimistisch ist als pessimistisch. Aber nur das bringt nicht die Lösung der Probleme. Da gibt es oft Enttäuschung. Und schließlich, die letzte falsche, schaurige Sichtweise ist der Blick nach unten. Also ein Blick, der dämonisch beeinflusst wird. Es gibt heute viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft, die okkult-spiritistisch belastet sind. Ich habe manches Gespräch gehabt mit solchen Menschen. Da heißt es, eine radikale Lösung im Namen Jesu und bewusst den Sieg über Satan, Sünde und Tod proklamieren. Und dann dürfen wir ihn anschauen. So werden wir verwandelt in sein Bild. Und ich möchte in den Schlussminuten noch ein Bibelwort aus den Sprüchen zitieren. Das zeigt uns nochmal ganz konkret praktisch, wie es auch bei denen, die auf dem Glaubenswege sind, immer wieder zur Erneuerung des Glaubens kommt. Denn es geht nicht darum, dass wir uns einmal bekehren und dann ist alles in Ordnung. Es gibt ja so viele, die in meinem Zeugnis sagen, die bringen immer nur ihr einmaliges Bekehrungserlebnis, wie das mal vor 40 Jahren war. Da sollte einer ein Zeugnis geben und wollte dann das, was er damals erlebt hatte, einbringen. Er hatte das sogar aufgeschrieben. Und er hatte die schriftlichen Unterlagen oben auf dem Boden, wollte die runterholen, auf einmal stellte er fest, die Mäuse hatten alles aufgefressen, er konnte kein Zeugnis geben. Ja, es ist humorvoll, aber kennen Sie auch solche Brüder? Damals. Aber wie ist denn das heute? Hat mal jemand gesagt, was nützt der Windmühle heute der Wind von gestern? Was nützt dem schönsten, größten Mercedes der Sprit, der vor 8 Tagen verbraucht wurde? Wir brauchen ständig die Gemeinschaft mit Christus. Und das wird in Sprüche 4, 20, 22 so wunderbar. Mein Sohn, hier geht es auch schon vorabgeschattet um die Sohnschaft. Mein Sohn, merke auf meine Worte. Neige deine Ohren zu meiner Rede. Lass sie nicht von deinen Augen fahren, behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden. Und, jetzt hören wir mal, gesund dem ganzen Leibe. Kurz zum Abschluss da einige Aspekte. Aufmerken, also auf ihn schauen, auf ihn hören. Nicht nur im Gebet dem Herrn Jesus dauernd alles vor. Sagen, was wir wünschen und brauchen, auch mal hinhören, sein Wort lesen, was will er uns dann sagen? Und das ist auch ein Prozess des sich durchrichten Lassens. Bonhoeffer hat mal gesagt, wir müssen die Bibel auch mal gegen uns lesen. Wissen Sie, was das meint? Wir suchen uns oft nur immer wieder unsere Lieblingsstellen heraus. Unser theologisches System soll durch einzelne Schriftstellen bestätigt werden. Deswegen ist wichtig, dass wir immer wieder das ganze Wort lesen und uns fragen, Herr, was hast du mir zu sagen? Ich will aufmerken, hinhören. Das ist das Problem bei Jung und Alt. Ach, was habe ich das in den vielen Stufen der Pädagogik erfahren. Ich sagte mal, als ich Schulleiter war in einer Klasse, wer möchte denn mal für mich, waren sofort alle Finger oben. Ich sage, hört erst mal hin, was jetzt kommt. Wer weiß, vielleicht ist es ein schlimmer Auftrag. Sofort wollten sie alle, ja. Hinhören, aufmerken. Das ist entscheidend in jeder Situation. Wenn wir uns auf ihn und sein Wort konzentrieren und wirklich mal all den Ballast lassen können, auch hier tun sie das immer wieder, sich mit dem Herrn zu beschäftigen. Und dann das Zweite, das Ohr neigen. Demütig sein, sich sagen lassen. Ich habe neulich in einem anderen Zusammenhang in Arosa gesagt, unter dem Thema, wie führt Gott? Gott will auch manchmal durch den Bruder uns etwas sagen. Ich lasse mir natürlich am liebsten etwas allein und direkt durch den Herrn sagen. Und wenn dann mal aus der Familie oder ein Bruder kommt, Nicht, das ist nicht immer so angenehm. Oder geht Ihnen das so? Sagen Sie immer gleich Halleluja, wenn ein anderer mal sagt, hör doch mal hin, lass dir mal was sagen. Ich glaube, da sind wir alle doch von dem gleichen Holz geschnitzt. Konzentration auf ihn heißt das Ohr neigen, hören und durch Hören, ich sage das nochmal, entsteht letztlich der Glaube. Also nicht durchschauen. Der Feind will uns immer übers Visuelle kriegen. Und das Visuelle ist immer von diesem Kosmos und das bedeutet letztlich Vergänglichkeit. Hören. Durch das Hören des Wortes Gottes entsteht der Glaube. Im Griechischen gibt es da Logos, das ist das umfassende Wort, aber auch Rhema, ein ganz spezielles Wort in unsere persönliche Lage hinein. Dass wir darauf achten, Gott will uns führen, will uns leiten. Nur demütig sein, dann empfangen wir vom Herrn. Und das dann schließlich ins Auge fassen, ich habe etwas über die Blickrichtung gesagt, will nur noch ein Wort von Hiob zitieren, nach den schlimmen Leiden und Gerichten hat er am Schluss bezeugt, ich hatte vorher von dir gehört, vom Hörensagen. Also er hatte vieles im Kopf, er war ein treuer, gottesfürchtiger Mensch. Jetzt konnte er sagen, nun aber haben dich meine Augen geschaut. Also mit dem inneren Herzensaugen hat er Gott erlebt und erfahren. Die richtige Blickrichtung ist entscheidend. Ich sage es nochmal, was wir anschauen, prägt uns. Ihn anschauen, werden wir verwandelt. Und das Letzte, da heißt es, im Herzen bewegen und behalten. Im Herzen. Ist also wichtig, dass wir das Wort Gottes, was wir hier hören, im Herzen bewegen. Die Maria, die Mutter Jesu, bewegte die Worte, die der Engel ihr vermittelt hatte, im Herzen. Es geht leider manchmal so, wir hören gespannt zu und nach 5 Minuten draußen ist alles weg. Da hat ein Pastor einer Gemeinde immer Folgendes erlebt. Er hatte eine Predigt gehalten, nach seiner Meinung eine zündende, die Leute hätten das wirklich bewegen müssen. Jetzt stehen sie vor der Kirchentür und reden. Ihr hört mal so ein bisschen hin, da sind sie schon beim Sonntagsausflug, bei dem Erlebnis. Die Predigt schien vergessen zu sein. Ich denke, wir kennen das. Und dann hat er sich da oben auf die oberste Stufe dieser Treppe gestellt und hat ganz laut hineingerufen in die Menge. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Sie wissen, welche Bibelstelle das ist, aus Matthäus 13, wo es um den viererlei Ackerboden geht, wo dann die Vögel den Samen des Wortes wieder aufpicken. Im Herzen bewegen, das dient zur Errettung. Und das, liebe Geschwister, ist auch eine Dimension. Wir haben von der guten Ernährung gehört, das ist alles wichtig. Aber wenn hier drinnen wir uns nicht verändern, dann können wir noch so gut essen, biologisch einwandfrei. Das Entscheidende muss vom Innersten kommen. Und ich habe unserem lieben Bruder das auch gesagt. Die Hauptursache für unsere ökologischen Probleme, für die Umweltverschmutzung, ist die Innenweltverschmutzung. Und darum kommen daher die großen Katastrophen über unsere Welt. Ein Drittel der Vegetation geht kaputt, der Flüsse, der Meere. Schauen Sie das mal an, wenn die zorneschalen Gerichte kommen, ein Drittel der Menschheit. Das hängt mit dem Innersten zusammen. Darum im Herzen bewegen. Und wenn wir das tun, kann vieles unserem Leib gesund sein, auf der Basis Geist, Seele und Leib. Denn Paulus sagt mal, um des in uns wohnenden Geistes wird auch unser sterblicher Leib, nicht der Gestorbene, durch die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Das ist noch mehr als Krankenheilung. Wenn der Auferstandene in ihnen lebt, dann gibt er ihnen entweder Kraft in Nöten oder Leiden oder er kann auch Kranken heilen. Das dürfen wir auch nehmen. Frohe Botschaft, der ganze Mensch steht im Mittelpunkt der Erlösung. Damit bin ich am Ende. Ich will hier aufhören, weil es ein Konzentrat war. Fasse nochmal zusammen. Liebe Geschwister, wenn es um den Glauben geht, muss es um den Glauben gehen, den die Schrift bezeugt. Nicht von dem wir meinen, so müsste das sein. Nur dann erfahren wir Hilfen ganz konkret in der Praxis, in der Gemeinde. Nur dann, wenn die Hauptsache ist nämlich Christus selber durch den Glauben in unseren Herzen wohnt und wir die Stellung in Christus einnehmen, dort oben zur Rechten des Vaters, haben wir eine Stellung, die ist unantastbar. Das hängt mit dem Schild des Glaubens zusammen. Dann können wir die feurigen Pfeile auslöschen. Und dann dürfen wir auch immer wieder im Glaubensprozess wachsen, so wie wir das von Sprüche 4 her gehört haben. Ich fasse nochmal zusammen. Immer wieder aufs Wort merken, sich auf ihn konzentrieren, das Ohr neigen, das heißt dann alles andere mal abschalten. In Demut dann das Wort verinnerlichen und dann werden wir ihn schauen, den Vater, wie er ist, und im Herzen immer wieder bewegen. Und dann entsteht Frucht des Geistes. Über die Frucht des Geistes, über den Heiligen Geist, werde ich ja dann am Montag und Dienstag noch sprechen. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Darf ich bitten, dass ein Bruder unter uns noch ein Gebet spricht? Bitte, wer die Freimut hat, ganz kurz noch zu danken. Nun, dann will ich es tun. Danken, Herr, für alles, was du uns schenkst. Danken für dein Wort. Ich will mir das zuerst sagen lassen, Herr, auf dich zu schauen, wegzusehen, mit dir zu rechnen. Dein Name sei gepriesen. Und dann wirst du in alle Wahrheit führen, denn du hast uns erlöst und frei gemacht. So bewahre uns dieses Wort, segne uns und die Kinder. Wir danken dir dafür. Amen.